Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Hallo Katharina.
Hallo Roland.
Wir dürfen euch heute zur letzten Spezialfolge zum Neurorad 2021 begrüßen. Heute läuft die Folge ein bisschen anders ab. Katharina hat sich hierzu mit Hagen Kitzler getroffen aus der Universitätsklinik Dresden und die beiden sprechen über das Thema automatisierte MS-Befundung. Und nach dieser Folge geht es dann endlich los mit unserem eigentlichen Konzept. Katharina, magst du noch mal kurz was dazu sagen, was unsere ersten Themen sind und was wir uns vorgestellt haben?
Ja, klar, gerne. Also, wir haben ja gesagt, dass wir alle unabhängig von Facharzt, Schwerpunkt, Mediziner, was auch immer Status gerne mitnehmen wollen zu uns in die Neuroradiologie. Und deswegen fangen wir an mit Basics zu dem Krankheitsbild, gehen dann erst zur Diagnostik und Befundung, also dem, was wir so tagtäglich machen in unseren Jobs, und schwenken dann drüber zu aktuellen Forschungsfragen, interessanten Neuerungen auf unseren Gebieten. Ja, und anfangen werden wir mit dem ischämischen Schlaganfall, für den wir dann auch diese drei Folgen aufnehmen werden.
Genau. Und als Gast dürfen wir für die ersten drei Folgen Daniel Behmer aus Magdeburg begrüßen. Und jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß mit der letzten Spezialfolge und gehen direkt rüber zum Gespräch von Katharina und Hagen Kitzler.
Ja.
Viel Spaß.
Ich wünsche auch viel Spaß und Roland, bis bald beim Schlaganfall.
Bis bald.
Tschüss.
Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie.
Hallo und herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Ich, Katharina, bin heute alleine ohne den Roland, aber habe einen sehr spannenden Gast an meiner Seite, nämlich den Dr. Hagen Kitzler aus Dresden. Hallo Hagen.
Hallo Katharina und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ich darf dich kurz vorstellen. Du arbeitest in der Neuroradiologie am Uniklinikum in Dresden und bist dort Bereichsleiter der MRT-Forschung.
Richtig.
Der Grund, warum wir dich eingeladen haben, war dein spannender Vortrag am Freitagmorgen in der Novartis-Session mit dem Titel Therapiemonitoring der MS, Translation computerassistierter volumetrischer Analysen in den diagnostischen Alltag. Mhm. Das war schon mal ein Grund, warum ich zum DGNR dort in die Session gegangen bin, weil mich das sehr interessiert hat. Der ganze Vortrag war in der Session MRT-Monitoring der MS-Therapie 2.0 und du hast nach Professor Watjes geredet, der die neuesten Konsensusempfehlungen von Magnum, CMSC und NIMS zur MRT-Diagnostik und zum Therapie-Monitoring der Multiplen Sklerose vorgestellt hat. Ein wichtiger Aspekt in Professor Watjes Vortrag war die Standardisierung der Bildgebung und das ist auch was, was für dich und dein Analysetool sehr wichtig ist. Willst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz erzählen, worum es ging, wenn die vielleicht nicht live dabei waren?
Das mache ich sehr gerne. Zum einen, ganz wichtig, hast du schon erwähnt, die Konsensuskriterien, die Professor Mike Watjes vorgestellt hat, sind sehr wichtig und haben als erstes Paper dieser Art auch einen Hinweis auf eine Standardisierung und der Datenakquisition unserer Bilddaten bei Multiple Sklerose gehabt. Aus dem Grund sind wir auch in guten Kontakt und haben auch diese Vorträge letzten Endes so konzipiert, um unsere Vorstellung von zukünftiger Multiple Sklerose-Diagnostik in der Neuroradiologie auch zu skizzieren. Und ich hatte die Aufgabe, letzten Endes das, was wir in den letzten Jahren versucht haben, an standardisierter MRT für unsere MS-Patienten, als auch die computerassistierte Diagnostik mit einem neuen Tool, was in Zusammenarbeit mit der Firma Siemens entstanden ist, zu demonstrieren. Man muss wissen, dass wir im Verbund arbeiten als eine von 10 Universitäten in einem internationalen Netzwerk. Dieses Netzwerk heißt MS-PaaS und ist letztlich ein Netzwerk, was versucht, neue Technologien für die Diagnostik der Multiplen Sklerose und insbesondere dem Monitoring von MS-Patienten unter Therapie einzufügen. Und dieses Werkzeug, von dem wir sprechen, heißt MS-PaaS Image Evaluation oder kurz MS-PI und ist entstanden in diesem Netzwerk auf der Basis der Informationsforderungen der neurologischen Kollegen, aber, und das ist ganz wichtig, auch in Anpassung an die Bedürfnisse der Neuroradiologen. Mhm. Weil es ist ja so, es gibt jetzt mittlerweile einige Analyse-Tools auf dem Markt, die man kaufen kann. Die sind fertig. Die sind sozusagen so, wie der Hersteller sie uns zur Verfügung stellt. Und die Interaktion oder Anpassung an unseren Arbeitsalltag bleibt meist so ein bisschen im Hintergrund. Und du hast es schon angesprochen, die Nutzung solcher Bilddaten geht in den Fluss der Arbeit über, wenn alles reibungslos passiert. Aber es gibt natürlich ganz viel Vorarbeit zu leisten und das ist die Standardisierung. Jeder wird wissen, wenn er auswärtige Bilder vielleicht sich mal anschaut und die den neurologischen Kollegen demonstrieren muss, in welcher Fülle von Varianz heute untersucht wird, in Praxen, aber auch anderen Krankenhäusern. Selbst Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Unikliniken. Jeder hat sein eigenes Protokoll. Wir sind weit davon entfernt, wirklich idealisiert, gemeinschaftlich in gleicher Qualität und Art Verlaufsuntersuchungen aufzunehmen. Und das hindert natürlich jegliche Computeranalyse, weil es letzten Endes dann mehr die Änderung der Sequenztechnik, die Änderung der Qualität oder die Artefakte quantifiziert, anstatt die eigentlichen biologischen Veränderungen der Erkrankung.
Das ist ja schon, wenn man es selber befundet, teilweise schwierig, sich zu überlegen, ist das jetzt wirklich eine neue Läsion, genau, oder ist das jetzt nur, weil ich eine andere Sequenz, andere Technik, anderes Gerät, andere Feldstärke genutzt habe. Mhm. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch für das Computersystem dann schwierig ist.
Absolut. Na, man darf ja nicht, in aller Munde ist hier Artificial Intelligence. Wir sind immer sehr vorsichtig mit dieser Definition, weil sie so ein bisschen suggeriert, dass intelligente Systeme einfach nur angeschubst werden müssen und dann machen sie irgendwann unsere Arbeit. Das ist ja nicht so, sondern wir reden eigentlich von Lernsystemen. Lernsysteme, die auf einer Information basieren, die wir ihnen geben. Und im Englischen heißt es immer schön die Ground Truth. Das heißt, in Bildsprache übersetzt, zum Beispiel, wenn ich gerne wissen möchte, ob ein Tumor groß und homogen ist oder klein und inhomogen, dann muss ich dem Computer im Vorfeld entsprechend diese Kombination aus verschiedenen Tumoren erstmal geben, die ich beurteilt habe, damit das System meine Frage auch beantwortet, so wie ich das möchte. Und das sind Dinge, die, wie man schon merken kann, natürlich ganz stark auf der Qualität der Bilddaten basiert. Und bei MS mit einer Fülle von multifokalen Signalveränderungen ist diese Komplexität natürlich umso wichtiger, oder die Qualität umso wichtiger, um diese Komplexität und ihre Änderung vor allen Dingen noch zu erfassen.
Und wie habt ihr das dann bei euch im Netzwerk gemacht? Habt ihr euch auf Sequenzen geeinigt und die in allen beteiligten Zentren implementiert?
Mhm. Eigentlich ja, von der forschenden Neuroradiologie ist es ja relativ klar. Wir wissen, dass die dreidimensionale Flair-Sequenz heutzutage die höchste Sensitivität für sowohl kleine Läsionen oder auch kleinere Änderungen hat und in einer Auflösung von 1 mm Isotropie zur Verfügung steht und eigentlich die beste Darstellungsmöglichkeit ist, um den T2-Läsionsstatus zu erfassen. Also stand die im Vordergrund für die Läsionsvolumetrie. Und als zweites gibt es noch die T1 Ampirage-Sequenz, also man sieht schon, wo die Reise hingeht, sind alle Siemens-Sequenzen, die letzten Endes mit eben solcher Auflösung von 1 mm Isotropie für die Erfassung des Hirngewebes und zur volumetrischen Messung der Atrophie letzten Endes zur Verfügung steht oder der Hirnvolumenminderung, wie wir ja eigentlich sagen sollen. Und die letzte Sequenz ist natürlich genau das, was die Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative, die ADNI, schon vor Jahren ja auch als Empfehlung herausgegeben hat für Atrophie. Da schließt man sich dem Ganzen an. Das Netzwerk hat tatsächlich auch so ein bisschen abgeguckt und auch die Kollegen von der ADNI eingeladen und geschaut, wie wir dort letzten Endes mit einer gemischt inflammatorisch-neurodegenerativen Erkrankung umgehen und was die Kollegen der ADNI gemacht haben. Damals eine Universität in Kalifornien und eine Universität an der Ostküste der USA, die dort federführend waren. Und letztendlich sind es diese beiden Sequenzen und wir haben schon erwähnt, dass natürlich auch Unterschiede zwischen den Scannern oder Herstellern auch eine Rolle spielen. Aus dem Grund hat das Netzwerk erstmal initial gesagt, wir nehmen Zentren mit an Bord, die überwiegend über Siemens-Scanner verfügen, weil dann können wir mit diesen Scannern letzten Endes mit einer Sequenzpopulation 3D Flair, T1 MP Rage nativ arbeiten und können uns anschauen, wie die Funktionalität übertragen werden kann als translationale Forschung und wie das im Alltag aussieht. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir anfangen, dieses Protokoll, also was ja ein sehr eingeschränktes, aber eben 3D-Akquisitionsprotokoll ist, auch zu übertragen auf drei Tesla-Scanner natürlich. Aber wir übertragen es jetzt mittlerweile auch rückwirkend auf 1,5 Tesla-Scanner und auf als nächstes Protokolle der Firma Philips, sodass das Netzwerk sich nach und nach ausbreitet. Das war nur eine technische Voraussetzung, dass dort Siemens-Zentren letzten Endes benutzt wurden, weil auch letztlich die Firma Siemens auch mit an Bord war und uns den Vorschlag der Software gemacht hat. Und jetzt kommt das Besondere. Als wir dann die Standardisierung sozusagen umgesetzt haben, hat sich schon für uns natürlich allein mit für unsere Auswertung die Welt total geändert. Und ich will ein Beispiel nennen. Und mir ist das sehr stark aufgefallen, wie sich die Welt der CT verändert hat. Dass man dort ja dreidimensionale Scans schon von Jahr und Tag hat. Seit wir Spiralen aufnehmen, arbeiten wir dort mit 3D-Rekonstruktionstools, explorieren unsere Datensätze von Hacke bis Nacke und haben dort eigentlich eine ganz andere Technik mittlerweile der Beurteilung entwickelt oder der Exploration entwickelt, als das mit Einzelschichten gewesen ist vor Jahren. Und das Ganze, glaube ich, entwickelt sich jetzt genauso auch in die MR-Technik, wo wir ebenso explorativ jetzt plötzlich 3D-Datensätze bearbeiten können. Und was ganz wichtig wird, sind auch die Möglichkeiten ja auch zu registrieren. Mittlerweile, wir arbeiten mit einem Tool der Firma Agva, dem Impax, mittlerweile Delalus, und können dort völlig problemlos auch zwei 3D-Akquisitionen des Gehirns im Verlauf auch miteinander registrieren. Und die Präzision, die wir dann entwickeln, wird immer besser. Aber das Ziel war natürlich die Tool-Entwicklung von MSPI. Ja, das kam danach.
Jetzt hast du es schon gesagt, MSPI. Was kann denn MSPI?
Genau, die Frage muss man sich natürlich stellen. Und die Frage haben wir natürlich erstmal mit dem Ziel gestellt, was soll MSPI eigentlich tun? Und es soll etwas hinzufügen, was wir als Neuroradiologen letztlich nur partiell, nicht numerisch und nicht quantitativ und häufig auch fehlerbehaftet dem neurologischen Kollegen zur Verfügung gestellt haben. MSPI soll die subklinische Erkrankungsaktivität der multiplen Sklerose monitorieren, also erfassen und dokumentieren. Das bedeutet, der T2-Läsionsstatus und die Frage, ob es neue T2-Läsionen oder wachsende, größenprogradierte T2-Läsionen gibt, soll dieses System erfassen. Als Hinweis auf eine subklinische inflammatorische Erkrankungsaktivität. Das ist Teil 1. Da wird jeder sagen, okay, das ist ja eigentlich die normale Aufgabe des Neuroradiologen, das kann ich auch, ich sehe das, na klar sehe ich das. Beim Großteil der Patienten kriege ich das auch hin. Wenn ich früh noch keinen Kaffee getrunken habe und die ersten Patienten mir angucke, dann habe ich eine hohe Fehlerrate. Nachmittags, wenn ich schon mit halbem Fuß zu Hause bin, dann genauso. Wir haben auch eine wandelnde Präzision, glaube ich, in unserer rein visuellen Beurteilung. Das ist das eine. Das andere ist aber, es gibt auch Patienten, wenn man sich erinnert an zum Beispiel große Konglomerate oder Patienten, die sowieso so einen diffusen oder diffus abnormale weiße Substanz in hoher Menge aufweisen, also mit sekundär chronisch progredienten Verläufen beispielsweise. Dann erreichen wir häufig die Grenzen unserer visuellen Kontrolle. Und da kann uns eine Computerassistenz und eine Technik natürlich helfen, diese Präzision aufrechtzuerhalten und insbesondere bei Fällen, wo wir versagen. Oder sagen wir haben Patienten mit vielleicht 15 neuen Läsionen. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5 und sage dann sehr große Erkrankungsprogression, aber habe jetzt keine numerische Dokumentation mehr des Ganzen. Das kann das System und kann uns also diese zahlenmäßige Änderung von Läsionen und auch des Läsionsvolumens letzten Endes erfassen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist eine Erfassung der Hirnvolumenminderung. Da wissen wir ja, sind wir eigentlich extrem schlecht, was unser Auge betrifft. Es gibt so eine Faustregel, oder das haben Ingenieurswissenschaftler herausgefunden, dass wir in der Lage sind, die Änderung des Hirnvolumens in zwei Untersuchungen zu erfassen, wenn sie mindestens mehr als 1% pro Jahr betrifft, mhm, oder 1% Änderung betrifft. Jetzt mit der Kontrolle, was das System kann, kann ich sagen, dass das ist sehr, sehr hoffnungsvoll. Es muss eigentlich mehr passieren als das 1% Änderung. Und da geht man zurück auf Analysen, die aus der Bildgebungswissenschaft kommen, die dort festgestellt haben, dass wir im normalen Verlauf unseres Lebens eigentlich durchschnittlich alle pro Jahr weniger als 0,5% Hirngewebe verlieren. Das ist eine normale Situation. Wir kennen das, dass Patienten, die auch gesund gealtert sind, dass deren Gehirn letzten Endes ein Volumen aufweist, was geringer ist. Also wir haben erweiterte Sulci und wir haben erweiterte Ventrikel, aber die Patienten sind trotzdem gesund und auch neurokognitiv gesund, also keine Erkrankung im Hintergrund. Bei Patienten mit multipler Sklerose ist das eine andere Situation. Die permanenten immunologischen Attacken und Inflammationen führen zu einer sekundären Neurodegeneration, die auch zunimmt im Verlauf ihrer Erkrankung, und haben eine verstärkte, eine akzelerierte Hirnvolumenminderung. Diese ist tatsächlich noch etwas kontrovers diskutiert, wird aber heiß diskutiert als ein wichtiger Kandidat für die Langzeitwirksamkeit von immunmodulatorischen Therapien. Und man kann natürlich die Dinge nur erkennen und studieren, wenn man sie auch wirklich erfasst und in Zahlen erfasst. Und das bedeutet, dass wir gesagt haben im Netzwerk, wir wollen gerne die Änderung des Hirnvolumens über die Zeit bei unseren Patienten erfassen. Dann gibt es einen wichtigen Punkt. Wir haben große Köpfe, große und kleine Gehirne. Man muss das normieren. Man muss also einen Marker finden, der letztlich uns erlaubt, diese Änderung, dieses Delta auch zu vergleichen zwischen den einzelnen Patienten. Und das haben wir gefunden in einem Wert, der nennt sich Brain Parenchymal Fraction. Ist alles publiziert. BPF, der BPF ist bei vielen bekannt, die auch jetzt Forschung machen, als ein Wert, der diese Atrophie gut erfasst. Und das Besondere daran ist, das Volumen des Gehirns wird normiert auf das Innere der Gehirnkapsel. Und der ist ja, dieser Wert bleibt ja stabil. Das heißt, wir gucken nach der relativen Änderung des Hirngewebevolumens im Vergleich zum Inneren des starren und im Leben auch unveränderlichen knöchernen Schädelinneren. Und das ist sozusagen ein wissenschaftlich belegter und glaubhafter Wert. Und den erfassen wir. Und um das gut einteilen zu können, braucht man natürlich dann auch eine Gruppe gesunder, die im Hintergrund stehen und uns Vergleichswerte liefern. Das ist gemacht worden. Man also hat Datenbanken benutzt, die von außerhalb kamen, beziehungsweise haben wir unsere eigene Normstudie geführt, um auch diese Änderungen auch mit in Analyse unserer Daten als auch in Analyse des Systems auch zu belegen. Und diese bieten, jetzt haben wir hier kein Bild, aber man kann sich so vorstellen, viele kennen die gelben Heftchen der Babys, wenn wir praktisch Kopfumfang und Körperlänge und so weiter registrieren. Man kennt dort diese Perzentildaten, die Perzentilkurven, die ja auch altersadaptiert sind, und so ähnlich läuft das dann praktisch mit dem Hirnvolumen. Wir können letzten Endes in einem Korridor vom 95. Perzentil können wir letzten Endes festlegen, welches Gehirn tatsächlich in der Streubreite noch der normalen Verteilung entspricht. Und das heißt, das klingt so simpel, aber das heißt, letzten Endes können wir tatsächlich sagen, ob ein Gehirn altersentsprechendes Volumen hat oder nicht. Und können jetzt praktisch das erste Mal tatsächlich festlegen, dieses Gehirn ist atroph oder ist nicht atroph. Ja? Mhm. Wir nutzen es nicht, wir nehmen weiterhin Hirnvolumen, weil wir noch nicht so genau wissen, was für Veränderungen wir alles noch detektieren. Will nicht zu viel verraten, aber es sind ja nicht nur die Läsionen, die entstehen bei MS, sondern das ist das gesamte Gehirn unter einer neuroimmunologischen Attacke. Und man kann sich vorstellen, dass da auch gewisser Wandel passiert. wovor oder was kontrolliert wird und was auch jetzt mittlerweile sehr gut beforscht ist, sind die Grenzen der normalen Variation, abhängig von der Einnahme der Wassermenge, Tagesabhängigkeit. Wir wissen, dass wir Wasser in unterschiedlicher Art und Weise verlieren. Und so unterliegt auch das Gehirn natürlich einem gewissen Wandel. Aber die Änderungen, die wir detektieren, liegen oberhalb dieser Grenzen, sodass man dort relativ sicher sein kann. Ne? Aber es bleibt weiterhin natürlich ein wichtiger Forschungspunkt. Und was wichtig ist, wir haben es erstmals wieder mit diesen Messungen, auch die neurologischen Kollegen mit der Präzision und mit dem Inhalt dieser neuroradiologischen Befunde so ein bisschen überholt. Und es beginnt jetzt sozusagen eine gemeinsame Diskussion darüber, in welcher Form der Hinweis auf eine zunehmende Hirnvolumenminderung unter Therapie mit oder ohne neu aufgetretene Läsion, was das für Konsequenzen hat. Ob das heißt, man muss diesem Patienten einen Therapiewechsel empfehlen. Ja? Und jetzt wird das spannend, weil wir jetzt sozusagen die Tools haben, mit den Neurologen gemeinsam Therapiegruppen uns anzuschauen und die Frage zu stellen, wer ist optimal therapiert und wer nicht.
Ja. Ja, das klingt ja jetzt erstmal wie der Traum von jedem Neuroradiologen, dass mir ein Tool eben diese ganzen Möglichkeiten gibt und dieses mühsame Bilder vergleichen, Voruntersuchungen raussuchen und dann entscheiden, ist das vielleicht neu bei konfluierenden Läsionen oder nicht, dass mir diese Arbeit abnimmt. Aber jetzt wäre für mich dann noch die Frage, wie funktioniert das denn eigentlich in dem klinischen Alltag? Was muss ich denn machen, um solche quantitativen Werte aus dem System zu bekommen?
Das war auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also zum einen natürlich der numerische oder quantitative Hintergrund, was ich gerade erklärt habe. Zum anderen dann auch die Funktionalität und auch die Handhabbarkeit. Das Besondere war, dass wir natürlich als Neuroradiologen sagen durften, was wir gerne wollen und was wir nicht wollen. Und was wir nicht wollten, war, dass wir viel zu viel Arbeit außerhalb unserer normalen Bildbefundung und Bildbetrachtung nebenher noch mit einem Computerprogramm machen mussten. Das heißt, wir haben von vornherein festgelegt, wir möchten gern eine so intuitive und einfach bedienbare Software haben, dass wir nicht mehr als 3 Klicks. Und so haben wir es zumindest mal, hatten wir es als Vorgabe gegeben, nicht mehr als 3 Klicks machen wollten, um letzten Endes das System zu bearbeiten und dann letzten Endes die Evaluation abzuschließen und das Ganze unserer Befundung beizufügen. Man muss wissen, dass wir in der Lage sind, die Analysen der Software MSPy zu editieren. Das ist, war uns genauso wichtig, dass wir in der Lage sind, sozusagen Fehler, die das System macht, nichts ist fehlerfrei, ändern zu können und letzten Endes den Läsionsstatus in ärztlich evaluierter Form zu speichern. Also ich muss vielleicht noch einmal zurückgehen. Wenn wir Läsionen segmentieren. Wir haben zuerst geguckt nach den sichersten und glaubhaftesten Segmentiermethoden. Das war eine der großen Vorarbeiten gemeinsam mit Firma Siemens und haben geschaut, was uns eigentlich wichtig ist. Und wir sind zum Schluss gekommen, wir wollen eine Segmentiermethode haben, die hochsensitiv ist und nicht hochspezifisch. Das heißt, wir akzeptieren bei der Segmentierung falsch positive Läsionen, weil es einfacher ist, falsch positive Läsionen, wenn es denn passiert, zu editieren, wegzumachen, zu löschen, als welche hinzuzunehmen. Das war Punkt 1. Und das zweite ist, dass wir sozusagen jede einzelne Läsion, die da ist, kontrollieren können und sagen können, ja, die ist in Ordnung oder ich nehme sie raus, das ist ein Artefakt zum Beispiel, der da segmentiert wurde. Wir wissen, die Flair ist nicht ganz artefaktfrei. Wir haben Pulsationsartefakte, der Hirnstamm ist eine Problemzone, im Kleineren gibt es einige Problemzonen, alles was oder temporobasal, wo die großen Hirnbasisarterien auch pulsieren. Da muss man also immer mal wieder was machen. Und wir wollten aber eben nicht zu viel machen. Ja, also diese 3 Klicks waren uns wichtig. Das war Punkt 1. Das zweite war, dass wir gesagt haben, ein großer neuer Vorteil, ein Novum wäre für uns, wenn die Software, ohne dass wir sie anschieben, alleine losarbeiten würde. Und das ist etwas, was das MSPy innerhalb dieser Netzwerkapplikation letztendlich als einzige auch kann. Sobald wir unsere speziell gekennzeichneten 3D-Flair 3DT1 akquiriert haben und ins Impax schicken, Arbeit sucht ein Robot, wenn man so will, sucht sich diese Bilddaten heraus, erkennt den Patienten, momentan ist es ja noch eine Studiensituation, sucht sich auf einem Server letztlich die mit der Patienten-ID heraus, ob dieser Patient sein Consent gegeben hat, also seine Zusage, dass wir das machen dürfen, ist ja ein Prototyp noch, und lässt diesen Prototypen dann loslaufen. Da kommt als Vorteil zustande, dass Siemens dieses System des Syngovia aufweist mit einem Frontier-Ebene, wo praktisch noch nicht Produktlösungen letzten Endes intern angewendet werden können. Also man sieht schon, da gab es eine ganze Menge Hintergrundarbeit in der IT und in der Organisation. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich wäre es ideal. Ich sitze vorm Scanner, habe meinen Patienten drin, die Bilder sind fertig, wir schicken sie ins Impax und es dauert letzten Endes nicht länger als 10 Minuten, bis die Vorverarbeitung fertig ist und ich kann sie mir öffnen zur Befundung. Und das ist letzten Endes etwas, was zumindest von der Bearbeitungsseite umgesetzt werden konnte. Das heißt, die Vorsegmentierung, die mir zur Evaluierung zur Verfügung steht, sowohl was das Hirnvolumen als auch die Läsionsveränderung betrifft, steht nach 10 Minuten zur Verfügung. Man macht nicht immer die Rechnung mit dem Wirt. Was uns jetzt momentan noch beschäftigt, ist die Performance, die Gesamtperformance innerhalb von IT-Systemen. Mhm. Da wird einem so klar, wir haben eine ganze Menge Kollegen aus den USA und in Europa, es ist in Barcelona, Münster, wo man merkt, wie andersartig überhaupt die ganzen IT-Strukturen sind und wie unvorhersagbar Performance darin ist, weil auch bestimmte Prozesse auch bestimmte Bevorzugungen auch bekommen. Und das hat was damit zu tun, dass IT-Systeme in Krankenhäusern alle historisch gewachsen sind und immer wieder Stück für Stück erweitert worden. Und da ist jetzt gerade einiges an Arbeit, um letztlich die Zeit auch zu optimieren, damit wir auch die 10 Minuten einhalten können. Und so hat das Ganze dann, kann ich mit Stolz berichten, bei uns in Dresden im Zentrum als erstes Eingang gefunden. Wir waren beteiligt an der Evaluationsstudie der Software in Bezug auf die gerade genannten Voraussetzungen für neuroradiologisches Handling und haben dann, nachdem diese Studie abgeschlossen war, es in den Alltag überführt, haben es getestet und wir haben mittlerweile, Stand Anfang November, 2.500 Patienten bereits praktisch mit dieser Software mit dieser standardisierten Bildgebung untersucht, auch im Verlauf und haben dort bei ungefähr 50% dieser Patienten die Evaluation auch mit der Software vorgenommen.
Beeindruckend, das sind ja schon ganz schöne Mengen und 10 Minuten klingt für mich jetzt super schnell, also in der Zeit hätte ich jetzt auch nicht normalen schriftlichen Befund fertig, würde ich mal so annehmen.
Es hilft natürlich unheimlich, weil wenn wir uns überlegen, ein Großteil unserer Patienten ist mittlerweile sehr stabil. Die momentan zur Verfügung stehenden Behandlungsmethoden, ich glaube wir haben 15 oder 17 verschiedene Therapeutika gerade, machen schon eine echte personalisierte Medizin aus, sodass eigentlich sehr viele Patienten, gerade bei, ich kann für unser Zentrum sprechen, eine sehr optimale Behandlung haben. Und das heißt, da ändert sich momentan auch gar nicht mehr viel im Bild. Ja? Mhm. Die sind also subklinisch nicht so aktiv. Eine wichtige Frage übrigens, ist es überhaupt relevant, was wir da herausholen? Und das macht manchmal oder für die große Masse natürlich auch die MR-Befundung ein bisschen langweilig. Wenn man dann letztlich so eine Softwaretechnik hat und man sieht, dass man da noch Dinge mit hinzunehmen kann, die man vorher gar nicht mitbefunden hat, dann ist das okay. Und wir können damit am Ende, man hat am Anfang etwas mehr Zeit, die man investiert und dann nach einer Weile und wenn die Erfahrungskurve steigt, dann wird man sogar schneller damit, weil man natürlich weiß, wo man vertrauen kann und was man kontrollieren muss und dann letzten Endes ersetzt es an mancher Stelle die Möglichkeit oder ersetzt es das betrachtende Auge.
Wie läuft das denn dann? Machst du dann erst eine normale Befundung, wie man es jetzt so machen würde, Bilder angucken, Befund schreiben und guckst dir dann das Automatisierte an? Und geht das Automatisierte denn dann in euren endgültigen Befund rein oder stellt ihr das den klinischen Kollegen trotz irgendwie separat zur Verfügung? Wie macht ihr das im Alltag?
Nichts blieb ohne Vorplanung. Wir haben uns genau das natürlich auch am Anfang gefragt, wie wird es unseren Alltag ändern? Und wir haben klar festgelegt, zuallererst kommt die visuelle Betrachtung, um der Gefahr nicht zu erliegen, dass wir der Software zu sehr vertrauen, sondern wir sollten natürlich unserem Auge trauen und unserer intuitiven Beurteilung. Das heißt, als erstes wird das Bild betrachtet, wird durchgeschaut, gibt es Dinge. Wir haben natürlich auch eine Pharmakovigilanz im Hintergrund bei vielen Patienten. Wir müssen darauf achten, dass keine PML-Läsionen entstehen. Und danach wird die Software eingesetzt. Und dann habe ich sozusagen die Möglichkeit, mit dem Vorwissen zum aktuellen MRT, zur Änderung über die Zeit, gehe ich dann in die Software und evaluiere die Software und ergänze das. MSPI schreibt uns einen Report, der momentan in Form einer PDFs, zweiseitigen PDFs zum Läsionsstatus als auch zum Volumenstatus ins IMPAX zur Untersuchung hinzugefügt wird. Damit ist er auch für die neurologischen Kollegen sozusagen sofort verfügbar und sichtbar. Noch keine Ideallösung, aber auch das RIS und das System der neurologischen Kollegen, also auch das IMPAX sind zwei, drei getrennte Welten. Und da ist auch noch Arbeit, die gemacht werden muss, um sozusagen das Ganze vielleicht irgendwann in ein Report-System zu überführen und dann zu verbessern. Aber wenn wir es abgeschlossen haben und erst dann, geht es als Report ins IMPAX, ja, zuvor nicht. Und also in der Abfolge, wie ich es gerade genannt habe, erst die Situation, die Untersuchung öffnen, die einen ganz normalen neuroradiologischen Befund machen und letztlich dann das Ganze als zusätzliche Information mit hinzunehmen. Und das sieht so aus, dass wir dann den Beisatz haben, altersentsprechendes oder nicht altersentsprechendes Hirnvolumen, der erste Teil. Natürlich erwähnen neu aufgetretene und größenprogrediente Läsionen oder keine. Und der zweite Volumeninformation ist der, dass wir sagen, wir haben es mit einer vermehrten Akzeleration des Hirnvolumenverlustes zu tun oder nicht. Das heißt, wir orientieren uns bei dieser Beurteilung oder Einschätzung an den sogenannten 0,5% Threshold oder Grenzwert, den wir haben für gesundes Altern. Und Patienten, das wissen wir, können also 1,5 bis 2% Hirnvolumenverlust erreichen. Das ist problemlos auch feststellbar, wenn man das bei mehreren Patienten gemacht hat. Und in dem Falle ist es sozusagen, wenn sie unter diesen 0,5% bleiben, ist das ohne pathologische oder nicht physiologische Akzeleration. Und wenn es drüber ist, dann natürlich ist es nicht in Ordnung. Und das bedeutet aber auch, dass wir das mit den neurologischen Kollegen auch immer wieder reevaluieren müssen, inwieweit diese Volumenveränderung tatsächlich dann auch eine Relevanz für den neurologischen Beurteilungsgrad des Therapieansprechens haben. Ne?
Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass ihr da mit den Neurologen im engen Kontakt seid und auch immer zusammen besprecht, wie das System noch verbessert werden könnte oder was vielleicht noch nicht gut läuft. Was sagen die denn generell dazu? Finden die das gut, dass sie sowas Quantitatives noch an die Hand bekommen?
Absolut,
oder sagen die, wir brauchen das vielleicht gar nicht?
Nee, überhaupt nicht. Also eigentlich waren sie ja die Treiber des Ganzen und haben, wir machen Bildgebungsforschung, machen wir schon länger miteinander. Dass das sozusagen jetzt ein Weg als translationale Forschung in den Alltag gefunden hat, ist eigentlich perfekt. Ich finde, dass die Relevanz des Ganzen ist uns ja sehr wichtig und es ist eher andersrum, dass die Neurologen anrufen, wenn jetzt mal ein Patient nicht evaluiert wurde und der Report letzten Endes fehlt, weil das ist unsere Aufgabe, nicht? Und dann gibt es Nachfragen, weil es wird gebraucht, es wird letzten Endes dokumentiert. Die hiesigen Kollegen der Neurologie haben noch andere Systeme, auch sehr stark technologisierte Akquisitionen. Patienten haben zum Beispiel Self-Reporting-Systeme, wo sie letzten Endes mit höherer Dichte ihre klinische Veränderung auch wahrnehmen. Wir haben Ganganalysen und ähnliche Dinge, die sozusagen immer stärker auch die Funktionalität des Patienten unter die Lupe nehmen und hinsichtlich der Vorhersage der klinischen Verschlechterung oder der Notwendigkeit der Optimierung der Therapie auch abklappern.
Ja, super. Aber wie gut ist denn das System? Jetzt hast du eben schon gesagt, ihr wollt nicht mehr als 3 Klicks machen. Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man ja jetzt nicht noch eine Stunde da irgendwie automatisierte Bilder noch nachevaluieren will im Alltag. Ja. Wie häufig muss ich denn da was korrigieren?
Wir haben als das, was ich vorgestellt habe auf dem Kongress, war eine Analyse, die wir innerhalb des Netzwerkes mit den Bildgebungsgruppen dort auch vorgenommen haben. Wir haben also von diesen 2.500 Patienten, die wir hatten in Dresden, haben wir ungefähr 1.100 bis 1.200 evaluiert. Und haben uns dann überlegt, wie sieht das Ganze aus von der Performance-Seite in Bezug auf das Läsionslevel, auf das Studienlevel, auf das Patientenlevel. Weil das sind ja die Dinge, die einen wirklich interessieren. Und bei den Läsionen haben wir uns angeschaut, wie viel Falsch-Positive, wie viel Falsch-Negative, also Fehlerrate, es dort gibt. Und haben dann festgestellt, dass wir bei 62,5% richtig positiven Läsionen angekommen sind. Das heißt, es ist halt ein Wert, der uns bekannt gibt, wie hoch die von vornherein zur Verfügung gestellte richtig positive Situation dasteht. Also das ist in Ordnung. Dann auf Studienlevel waren es diese 3 Klicks. Und da haben wir zeigen können, dass bei diesen 1.200 Patienten, die wir analysiert haben, haben wir das registriert, lagen wir bei 96,6%, also eine hohe Zahl aller Patienten praktisch unter oder bei diesen maximal 3 Edits, die da gemacht werden mussten. Also für das Handling, für den Alltag ausreichend wenig und damit auch keine höhere Belastung. Und dann die wichtige Frage, wie viel Patienten haben denn eigentlich eine Aktivität, also eine Änderung, neue oder wachsende Läsionen. Und da waren wir bei einer Patientenzahl von knapp 30%, die letzten Endes eine neue Läsion oder eine wachsende Läsion aufwiesen. Und damit, das ist mehr, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Mhm. Ja. Also man sieht tatsächlich ja sehr, sehr kleine Veränderungen, die mit Sicherheit auch dem bloßen Auge entgangen werden. Und also 30% subklinische Erkrankungsaktivität, das ist ein Gamechanger. Ja. Das bedeutet auch, dass wir häufig auch die Diskussion haben der Notwendigkeit, das einzuordnen, auch mit den Neurologen gemeinsam. Und diese wesentlich wachsamer geworden sind, was das betrifft, weil sie letzten Endes Informationen haben, die vorher nicht da waren. Nicht? Also das ist in Ordnung. Und was uns auch noch interessiert hat, ist die Frage, wie die Qualität eigentlich ist. Reicht die Qualität aus? Ist die Datenakquisition, die wir vornehmen, letzten Endes nicht nur in unserem betrachtenden Auge, sondern auch für die Softwaretechnik, wir haben denen übrigens Grenzen einbauen lassen in Bezug auf die qualitative Situation der zugrunde liegenden Daten, sowohl Flair als auch TH1-Gewichtung. Und da hatten wir festgestellt, dass letzten Endes 97% aller Studien, die wir uns ärztlich angeschaut haben, auch unseren Qualitätscheck unterzogen haben, letzten Endes und die noch nicht vorher durch eine Sollbruchstelle oder Schwellwertstelle durch die Software ausgesortiert worden, dass wir diese akzeptiert haben. Und 97% ist ein doch sehr beachtlicher Wert und ein guter Hinweis, dass die Datenqualität stimmt und auch für MSPI ausreicht.
Super, aber das heißt, wenn jetzt ein Datensatz stark verwackelt wäre zum Beispiel, dann läuft MSPI gar nicht durch und sagt, hiermit kann ich jetzt nicht arbeiten, weil die Qualität mir nicht ausreicht.
Korrekt. Okay. Und das hat natürlich auch dann zum positiven Nebeneffekt geführt, dass wir unsere MTAs, die natürlich davon wissen, die wir auch unterrichtet haben und auch geschult haben, dass die wissen, dass die Qualität dieser beiden 3D-Datensätze gut sein muss. Wir machen auch sehr viel Patienteninformation und auch die Patienten wissen das. Die achten natürlich sehr darauf, weil sie wissen, da werden Dinge erhoben, deren Qualität muss gut sein, weil sie bestimmen die Vorhersage meines Neurologen in Bezug auf meine Therapie und Erkrankung. Und das war uns auch sehr wichtig. Also Patienten verfolgen das und wir stellen das, wie gesagt, technisch auch vor. Und es ist deren Gehirn. Sie müssen das wissen und sie sollen mündige Patienten sein, die auch mal nachfragen. Mhm. Und gibt dann auch sehr, sehr interessante Nachfragen, dass Patienten sich das zeigen lassen, die Analyse zeigen lassen und dann auch ein bisschen fachsimpeln, was mit dem eigenen Gehirn da eigentlich passiert. Das sind kleine Sternstunden, wo man eigentlich auch merkt, wofür man diese Arbeit macht und was es für einen Sinn ergibt.
Ja, super. Und machen das jetzt schon alle Zentren, die du erwähnt hattest in dem MS-Path, oder seid ihr da die Ersten und Einzigen?
Wir waren die Ersten, die das sozusagen in den klinischen Alltag überführt haben. Gemeinsam haben wir das gestartet mit den Kollegen der Cleveland Clinic in Ohio. Die zahlenmäßig liegen die noch hinter uns, also ein bisschen so positives, wie so beim Fußballspiel, so ein bisschen Competition. Wir sind dabei jetzt, das in anderen Zentren wie Barcelona, New York State, die noch mit Teil des Ganzen sind, auszurollen, beginnen gerade eine gute Kommunikation intern, sodass wir, damit wir das Rad alle nicht nochmal neu erfinden müssen, letztendlich die Hürden und Klippen, die wir schon gemeistert haben in Dresden, dann auch weitergeben an die anderen. Und das ist sozusagen jetzt gerade voll im Gange. Ansonsten ist das System im Netzwerk selbst, zumindest unsupervidiert, gerade voll in der Tätigkeit. Alle Netzwerkdaten, mittlerweile fast 17.000 Patienten dort gesammelt, gemeinschaftlich für weitere Forschung, werden mit dem System bearbeitet. Und das Ziel ist sozusagen, dass alle Netzwerkzentren das gemeinschaftlich tun. Und da sind wir dran. Und mittlerweile wird dann auch MSPA immer weiter vervollkommnet und es wird dann sogar irgendwann mit Produkt werden in nächster Zeit und dann auch von der Firma Siemens verkauft werden.
Ja, wow. Und das klingt ja wirklich auf vielen Ebenen super. Also es macht die Befunde besser, es macht die Bildqualität besser, die Patienten sind zufriedener, die klinischen Kolleginnen und Kollegen sind glücklich, man selbst ist glücklich, weil man noch mehr zur Verfügung hat als das eigene Auge. Das wünscht sich jetzt natürlich ja jeder im Alltag. Siehst du da Hoffnung, dass das irgendwann so kommt, dass es einfach jeder nutzen kann? Und was wären Voraussetzungen, damit das klappt? Und ist es überhaupt sinnvoll oder ist es jetzt nur meine Meinung, dass das cool wäre, wenn man das hätte?
Standardisierung, Standardisierung, Standardisierung. Das ist, glaube ich, die absolute Voraussetzung. Wir müssen uns klar machen, dass wir, dass egal, ob wir nur eine Software benutzen oder nicht, dass die Standardisierung der Bildgebung, also es muss nicht identisch sein, aber zumindest in gleicher Art und Weise, dass das eine große Voraussetzung ist, überhaupt unsere Bildqualität und Analysequalität zu steigern. Und dazu gehört, dass wir in Interessengruppen, also das können wir zum Beispiel auch auf der Ebene der DGNR machen, tatsächlich unsere gemeinschaftlichen Standards natürlich haben und Herr Wattis hat das ja wunderbar gezeigt. Alleine sich an dieses Protokoll zu halten, ist ja schon eine absolute Grundvoraussetzung. Mhm. Und in der allgemeinen Diagnostik. Und wie gesagt, es bleibt jetzt die Herausforderung für die nächsten Jahre, dass wir ein auch 3D-Akquisitionsschema für die optimale Nutzung für computerassistierte Analysesysteme dann auch erstellen und dann auch verbreiten. Ich glaube, eine wichtige Hürde, gerade für die Kollegen, die in der Niederlassung sich befinden, ist, dass die Länge der Akquisitionszeit und auch die von den für die Vergütung geforderte Konfiguration der Sequenzabläufe ein bisschen kontraproduktiv ist und letzten Endes das ein bisschen schwieriger macht. Aber wenn Sie bemerken, oder wenn Sie einen neurologischen Partner haben, der Ihnen rückkoppelt, wie gut die Qualitätssteigerung sich auswirkt auf die Akzeptanz Ihres Produktes, Befund. Und wenn Sie merken, dass Sie letzten Endes dort einen höheren Bedarf des Neurologen entwickeln, dann könnte das ein gutes Anreizsystem sein. Worauf ich hinaus will, ist, wir werden momentan ja für diese sekundären Analysen noch nicht bezahlt. Ja, es ist keine Kassenleistung. Das ist sicherlich etwas, was in nächster Zeit auch viel Arbeit, auch politische Arbeit sicherlich bedeuten wird, um die Kassen zu überzeugen, dass diese Qualitätssteigerung natürlich nicht von ungefähr kommt, dass das Arbeitszeit bedeutet, dass es Vorarbeit hat. Und ich glaube, da wären wir sicherlich an einem Punkt, wo das viel einfacher in den Alltag, in welcher Art von Radiologie auch immer, überführt werden könnte.
Das heißt, wir hätten es alle gerne, aber es wird wahrscheinlich noch ein Momentchen dauern, bis wir es
höchstwahrscheinlich anwenden können. Nein, es gibt ja, also MSPy ist ja mittlerweile schon eine von mehreren Softwaretechniken, die auch käuflich zu erwerben sind. Man muss sich irgendwann entscheiden, welchen Weg man geht. Man steht davor der Wahl mindestens 4, 5, 6 verschiedener Systeme, die momentan auf dem Markt sind. Ich will hier nichts wichten. Alle haben ihre Vor- und Nachteile und sind entsprechend auch gut in der Anwendung. Und wenn man sie dann einmal etabliert hat, dann helfen sie einem im Alltag wie jeder andere dann auch. Nur muss man die Entscheidung im ersten Mal treffen. Und auch das kostet natürlich alles wieder Geld und muss als Software gekauft werden und implementiert werden.
Und bis es dann soweit ist, verfolge zumindest ich und ich glaube auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich eure weitere Arbeit, weil du es ja schon erwähnt hast, ihr evaluiert das jetzt weiter. Welche Bedeutung hat das für den Patienten, wenn sich das Hirnvolumen schneller als im Altersdurchschnitt vermindert? Was bedeutet das alles für Therapie und so weiter? Das sind ja alles Sachen, die eine super gute Möglichkeit sind, da weiterzukommen, auch ohne irgendwie fancy Advanced-Bildgebung, sondern mit dem, was man schon zur Verfügung hat.
Also ganz genau.
Ich bin gespannt.
Freut mich.
Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch, dass du nochmal hier Zeit zusätzlich zum DGNR zur Verfügung gestellt hast, um uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Wie gesagt, ich werde es verfolgen. Vielleicht dürfen wir dich nochmal einladen, wenn ihr da noch weitere Therapieergebnisse habt und weitere Schlüsse, dann unterhalten wir uns vielleicht nochmal. Würde mich zumindest sehr freuen.
Sehr gern, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, ja, dass ich hier sein durfte.
Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls. Bis zum nächsten DGNR.
Ja, bis dahin. Tschüss.